In Westfalen geboren, als Zehnjähriger vor Hitler nach Palästina geflohen, im Untergrund gegen Araber und Briten gekämpft, schwer verletzt worden, trifft sich mit Israels Hauptkontrahenten Arafat in Beirut und entgeht nur knapp dem Tod durch israelische Kugeln. Heute als Friedenssucher und Dialogantreiber in Israel bewundert und angefeindet. Uri Avneri erzählt, Georg Beck hat zugehört.
Ja, ich heiße Uri Avneri. Ich hieß nicht immer so. Ich bin als Helmut Ostermann in Beckum im September 1923 geboren. Ein kleiner Ort in Westfalen, von dem vielleicht viele Hörer nie gehört haben. Ich gebrauche den Namen Beckum immer, wenn ich ein Chiffrewort brauche für ein Safe oder sowas. Brauche ein Wort, das keiner kennt und keiner raten kann. Und dann sage ich, schreibe ich immer Beckum. Jetzt weiß es jeder, muss dann, jetzt werde ich wahrscheinlich ein neues Wort finden müssen. Aber meine Familie ist mit einem Jahr aus Beckum nach Hannover hingewandert, ausgewandert. Wir waren in Hannover, mein Vater war Treuhänder, vom Gericht ernannt. Mein Vater war so gerade wie ein Lineal und darum genoss er das absolute Vertrauen von allen, vom Gericht, von Rechtsanwälten, von Leuten, für die er als Treuhänder fungiert hat. Und wir waren Juden, wie deutsche Juden damals waren. Das heißt, mein Vater ging zweimal im Jahr in die Synagoge. Wir feierten Ostern auf jüdische Art. Wir hatten keinen Weihnachtsbaum, sondern einen Chanukka-Leuchter. Aber das war mehr oder weniger alles. Es war auch eine gewisse jüdische Tradition, ich würde sagen, eine deutsch-jüdische Tradition war. Gewalt war bei uns verpönt in auf jeder Art. Sogar Sport ging bei uns, war bei uns zu Hause nicht populär, sondern man sprach über Musik, über Schauspiele, über Literatur. Meine ganzen ersten 10 Jahre habe ich praktisch zwischen Politik und Musik verbracht. Denn das waren die beiden Themen, die beim Mittags- und Abendtisch die Konversation der Familie beherrschten. Mein Vater ist in einem wohlhabenden bürgerlichen Haus aufgewachsen, ist selbst ziemlich wohlhabend geworden. Wir waren eine wohlhabende Familie, wir lebten in Hannover, in einem Stadtteil Waldhausen für die wohlhabenderen Leute. Wir hatten ein Haus mit 3 Stockwerke, mit einem großen Garten vor dem Haus und hinter dem Haus. Und so habe ich 10 Jahre lang gelebt. Und dort so haben meine Eltern ihr Leben lang gelebt. Und als mein Vater schon beinahe 50 Jahre alt war, und 4 Kinder hatte, ich war der Jüngste, beschloss er eines Tages auszuwandern. Sonst wäre ich heute wahrscheinlich nicht am Leben. Mein Vater hat vom ersten Augenblick erkannt, was für eine Gefahr für die Juden jetzt aufkommt. Vielleicht hat damit etwas zu tun, dass mein Vater seit seiner Jugend ein Zionist war. Zionist bedeutete, gab einen Witz darüber, ein Zionist ist, wer ein Jude, der einen zweiten Juden mit dem Geld eines dritten Juden in Palästina ansiedeln will. Und das war die Art Zionismus. Natürlich haben die deutschen Zionisten nie daran gedacht, selbst nach Palästina zu gehen. Das war so eine Art ideologische Einstellung, ohne praktische Auswirkung. Aber es hat ihn doch dazu vorbereitet, dass wir, als die Krise kam, sofort darauf zu reagieren. Ich erinnere mich noch, wie alle meine Verwandten sagten, Alfred, bist du verrückt, aus Deutschland auszuwandern? Was kann in Deutschland passieren? Deutschland ist doch ein Kulturvolk. Vielleicht werden ein paar Ostjuden ausgewiesen, ein paar polnische Juden werden ausgewiesen, aber uns, wir sind doch Deutsche, wir waren im Weltkrieg Soldaten, uns kann nichts passieren. Und mein Vater hat gesagt, ihr versteht nicht, was passiert. Und alle unsere Verwandten sind verschwunden und stehen heute auf der Gedenktafel in Hannover. Hannover gibt es ein Mahnmal mit den Namen aller Hannoveraner, die im Holocaust umgekommen sind. Und da stehen alle meine Verwandten darauf. Ich bin mit 10 Jahren nach Palästina gekommen. Die erste Möglichkeit, die ich hatte, meinen Namen zu verändern, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag, habe ich einen hebräischen Namen angenommen, nämlich Uri Avneri. Uri hat was mit Licht zu tun und Avneri mit Abner auf Deutsch, der Feldherr von König David, eine der sympathischen Figuren in der Bibel. Wie alle meine Altersgenossen habe ich mich in die Geschehnisse des Landes gestürzt, nur Hebräisch gesprochen, außer zu Hause mit den Eltern. Wir wollten auch nicht irgendwie als Einwanderer aus Deutschland, überhaupt als Einwanderer identifiziert werden. Wir wollten identifiziert werden mit der Jugend, die im Lande geboren und aufgewachsen ist. Meine Eltern haben mich, um Damit ich Hebräisch lerne und mich akklimatisiere, haben sie mich mit meinem Bruder, ich habe einen älteren Bruder gehabt, der im Weltkrieg gefallen ist, in ein Dorf geschickt. Es war ein sehr berühmtes Dorf, Nahalal, wo Moshe Dayan herkam. Da haben wir bei einer Bauernfamilie ein Jahr lang gelebt, Leute, die kein Wort Deutsch konnten natürlich, und wo wir Hebräisch gelernt haben, wo wir in das Leben des Landes sofort hineingekommen sind, mit allem, was damit zusammenhängt, während meine Eltern noch in Haifa lebten. In Haifa haben wir durchgemacht, was viele Leute aus Deutschland durchgemacht haben. Wir haben ein ziemliches Kapital mitgebracht. Es waren damals 1.000 englische Pfunde, das war ein ziemliches Vermögen. Und es hatte den Vorteil gehabt, dass Leute, die 1.000 englische Pfund mitgebracht haben, brauchten kein Einwanderungszertifikat. Die gehörten nicht zur Quote und brauchten daher nicht zu warten, die konnten einwandern. Mein Vater hat diese 1.000 englische Pfund innerhalb von einem Jahr verloren. Für deutsche Juden war das ein beinahe ausnahmslos ist das geschehen, denn sie waren gewöhnt an eine Gesellschaft, in dem Wort war Wort und Vertrag war Vertrag. Und damals war in Palästina war das mehr ein Dschungel und alle geprellt, wenn die konnten. Die haben alle ihr Kapital verloren. Die wussten ja nicht, um was es ging. Die wussten jetzt ja keine Ahnung von den Verhältnissen. Und dann wurden wir ganz, ganz, ganz arm, wirklich arm. Und da haben wir schon angefangen zu arbeiten. Und da waren wir schon in Tel Aviv. Ab 1934 waren wir in Tel Aviv. Ich war noch 3 Klassen in der Volksschule in Tel Aviv und dann bin ich arbeiten gegangen. Und darum sind wir sofort in die damalige politische und gesellschaftliche Wirklichkeit der jüdischen Gemeinde in damaligen Palästina hineingekommen. Ich war schon mit kaum 15 Jahren war ich Mitglied einer sehr extremen Untergrundorganisation, die gegen die Engländer und gegen die Araber gekämpft hat. Man nannte sie die Irgun-Organisation. Ich war noch zu jung damals, um an wirklichen Aktionen, Kampfhandlungen teilzunehmen. Aber wir haben Flugblätter verteilt. Wir haben diese Kampfhandlungen in unseren Flugblättern verherrlicht. Wir haben mit Waffen geübt. Und bei mir zu Hause war zum Beispiel das Pistolenlager meiner Kompanie. Es waren deutsche Mauser und Parabellum-Pistolen hauptsächlich. Die waren damals sehr beliebt. Meine Aufgabe unter anderem war, die Pistolen dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wurden. Und ich bin sehr oft auf der Straße herumspaziert mit einer Pistole unter dem Arm, eingewickelt wie ein Buch zwischen zwei anderen Büchern und an englischen Polizisten vorbeigegangen und war sehr stolz darauf, denn darauf stand Todesstrafe. Nach 3, 4 Jahren bin ich etwas erwachsener geworden und diese Einstellung der Organisation und der Terrorismus, das alles gefiel mir nicht mehr. Und ich habe etwas getan, was absolut ungewöhnlich war. Ich bin ausgetreten. Es gab es gar nicht. Denn unsere Hymne war aus der Reihe befreit nur der Tod. Auszutreten war direkt unerhört. Ich bin ausgetreten, weil ich habe dann auch noch als ganz junger Mensch, ein Pamphlet veröffentlicht, so eine Broschüre unter der Überschrift Der Terrorismus, eine Kinderkrankheit der hebräischen Revolution. Ich habe mich gegen die Methode und auch gegen die Richtung der Organisation aufgelehnt und habe dann einen eigenen Weg betreten. Aber mit Gewalt war ich noch nicht fertig, denn ein paar Jahre später brach der Krieg von 1948 aus, der Krieg, den wir auf Hebräisch den Unabhängigkeitskrieg nennen und die Araber auf ihrer Sprache die Katastrophe nennen, Al-Nakba. Denn in diesem Krieg ist das halbe palästinensische Volk vertrieben worden. Und ich war in diesem Krieg ein Kommandosoldat. Ich gehörte zu einer mobilen Kommandotruppe. Ich habe an ungefähr 50 Schlachten und Gefechten teilgenommen. Am Ende des Krieges wurde ich schwer verwundet. Ich habe einen Bauchschuss und bin dadurch durch ein Wunder gerettet worden. Ich bin verwundet worden im Süden, im Negev, im Kampf gegen die ägyptische Armee. An einer Stelle, die vollkommen bloß lag vor den Augen des Gegners. Und dort wäre mein Leben zu Ende gegangen, wenn nicht 4 junge Soldaten, die ich selbst trainiert habe, Neueinwanderer aus Marokko, mich wirklich unter selbstmörderischen Bedingungen mich da herausgeholt hätten. Es war ein Hügel. Ich habe den Befehl bekommen, diesen Hügel bei Tageslicht zu besetzen. Ich wusste, es war ein idiotischer Befehl, aber ich war damals schon beinahe ein Jahr lang im Krieg, im Kriegsgeschehen. Man stuft etwas ab im Krieg. Da wir so viele Gefechte mitgemacht haben und nichts passiert ist, bekommt man eine sehr gefährliche fatalistische Einstellung. Ach, ja, mit mir kann nichts passieren. Und darum, als ich den Befehl bekommen habe und wir sind mit einem Panzerwagen bis zu dem hinteren, sag mal auf Deutsch, die hintere Seite des Hügels, sind wir mit dem Panzerauto gefahren und ich habe meine Leute dort stehen lassen und gesagt, wartet, ich gehe mal rauf und sehe, wie das aussieht. Und bin dann raufgegangen, ziemlich, muss sagen, ziemlich unvorsichtig. Und vor mir war ein höherer Hügel, wo die Stellung der Ägypter war, ein paar hundert Meter entfernt. Das ist ein berühmter archäologischer Hügel. Und da hat ein Maschinengewehr Feuer auf mich eröffnet und da lag ich da. Und ein Korporal hat mit diesen vier ganz jungen, neuen Rekruten, Neueinwanderer im Land, sind dann hingerannt und haben mich da rausgeholt unter Feuer. Und es war eine Frage von, ich würde sagen, eine Frage von Minuten. Es hat noch ein, zwei Stunden gedauert, von dort, bis ich ins Lazarett kam. Damals gab es ja keine Hubschrauber und solche Sachen. Und bei solchen Bauchschüssen ist es immer eine Frage, ob man früh genug ins Lazarett kommt, damit man operieren kann. Und ich habe es noch geschafft. Ich glaube, am Ende dieses Krieges im Krankenhaus, im Feldlazarett, bin ich endlich wirklich Anti-Gewalt geworden, mehr als gewaltlos, gegen die Gewalt. Und seitdem habe ich immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Leben mir eigentlich geschenkt worden ist und dass es nicht vergeudet werden darf und dass nichts wichtiger ist, als Frieden zwischen diesen beiden Völkern herzustellen. Und ich habe, glaube auch mehr oder weniger dieses Versprechen, das ich mir selbst gemacht habe, mehr oder weniger eingehalten. Es war der Krieg in Libanon. Die israelische Armee hat Ostbeirut besetzt und Westbeirut war belagert, von der Welt abgeschnitten. Ich war als Chefredakteur einer israelischen Zeitung, war ich Gast der israelischen Armee in Beirut. Die haben mich bis Beirut gebracht. Und als ich in Beirut war, sprach ich mit ein paar Journalisten, deutsche Fernsehjournalisten, und sie fragten mich, ob ich mit den Leuten in Westbeirut gesprochen hätte. Sag ich, wieso? Wie kann man mit Leuten wie ihnen sprechen? Haben gesagt, das Telefon funktioniert. Die Telefonzentrale von Beirut war nämlich in Westbeirut und darum funktioniert das Telefon. Und da habe ich spät abends die Nummer angerufen, die man mir gegeben hat. Eine Stimme hat geantwortet. Ich habe gesagt, hier spricht Uri Avneri aus Israel. Ich hätte mich gerne mit dem Vorsitzenden getroffen, ob das möglich wäre. Und die Stimme antwortet kühl, er wird nachfragen, wo bin ich? Zimmer so und so, Hotel Alexander, Ostbeirut. Okay, dann bin ich schlafen gegangen und habe überhaupt nicht davon geträumt, dass irgendwas da zustande kommt. Mitten in der Nacht werde ich aufgeweckt, das Telefon, und eine Stimme, die mir irgendwie bekannt vorkam, fragte, wollen wir Englisch oder Hebräisch sprechen? Sag ich Hebräisch, gerne. Sagt er, hier spricht Imad Shakur aus dem Sekretariat von Präsident Arafat. Imad Shakur war nämlich jemand, der bei mir gearbeitet hat. Er war ein arabischer Staatsbürger Israels und wir haben zeitlang eine arabische Ausgabe gehabt. Und darum waren wir alte Bekannte. Und er sagte, ja, also willst du kommen? Natürlich will ich kommen. Sagt er, also morgen um 10 Uhr. Arafat, ich will sie treffen. Ich, wie, wieso? Wie komme ich rüber? Sagt er, du musst zum Museum kommen und versuchen, darüber zu kommen. Okay, ich gehe schlafen und irgendwie, es kam alles unrealistisch vor. Und im Schlafgang wieder aufgewacht und dachte, das ist doch ganz verrückt, wie komme ich darüber? Und da habe ich an dieses deutsche Fernsehteam gedacht, das ich vorher getroffen habe, und habe die mal angerufen. Und gesagt, weißt du, morgen früh werde ich Arafat treffen. Ja, interessant. Ich erzähl mir darüber später. Und 10 Minuten später ruft er mich zurück. Also ich bin ja verrückt, ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. Du gehst darüber? Ja, dann darf ich dich begleiten? Ja, ich natürlich gerne. Und da fiel mir ein, das wäre dann die Lösung des Problems. Wir sind nämlich rübergefahren als Teil dieses deutschen Fernsehteams. Die hatten alle die Papiere, die nötig waren. Es war eine Kampfpause, wurde nicht geschossen an dem Tag. Und wir sind über die, zuerst war die christliche Phalangistenarmee, dahinter kam die israelische Armee, dahinter kam die libanesische Armee. Und dann war plötzlich so ein großer Sandberg auf der Straße und da standen diese wilden Gestalten von, die ich sofort erkannte, aber als Fatah-Soldaten. Die sahen sehr ähnlich, wie wir ausgesehen haben am Anfang 1948er Krieges, so eine halbreguläre Armee. Und das ist Gottes Willen. Jetzt kann ich wieder zurück. Und man hat mir gesagt, jemand erwartet mich. Jemand, der Ahmed heißt. Ahmed ist wie Hans auf Deutsch. Und was passiert, wenn er nicht da ist? Stehe ich da plötzlich als Israeli vor diesen wilden Leuten. Und zwar noch zwei junge Frauen mit mir von meiner Redaktion, eine Fotografin, eine Korrespondentin. Da habe ich meinen deutschen Freund vorwärts geschickt, soll mal sehen, wer da ist. Der Freund geht vor und da sieht er am Ende, da steht jemand, der sagt, er wartet auf Uri Avneri. Da sind wir rübergegangen. Und da war ein alter Freund von mir, ein Palästinenser, mit dem ich seit Jahren Kontakt hatte in Europa. Und da war der Panzerwagen von Arafat und der Leibwächter von Arafat. Und die haben mich kreuz und quer durch das belagerte Beirut gebracht. Ich fand das überhaupt ein unglaubliches Zeichen von Vertrauen, dass er mich als Israeli während der Schlacht praktisch in Beirut herumführt. Ich könnte auch ein Kundschafter sein, ich hätte ein Spion sein können, ich hätte ein trainierter Mossad-Mann sein können, alles Mögliche. Man hat mich offen hingeführt in eine Wohnung und dann warteten wir auf Arafat und unterhielten uns mit diesem alten Freund und seiner Familie. Und plötzlich gucke ich hinter, ist Arafat im Zimmer. Ich habe auch nicht gemerkt, dass er reinkam. Und er umarmt mich und küsst mich, wie es ja bei ihm die Gewohnheit ist. Und wir setzen uns hin und nach 3 Minuten war es so, als hätten wir unser ganzes Leben lang unterhalten. Er hat so diese Art, seine Gäste, ist eine arabische Eigenschaft, würde ich sagen, diese Art, seine Gäste sich zu Hause fühlen zu lassen. Absolut unformell. Er hat überhaupt keine Formalitäten um sich. Auch seine Leute, die Leute um ihn herum, behandeln ihn ohne jede Formalität. Die unterbrechen ihn. Wir saßen ja im Kreis. Da war dabei zum Beispiel der Nationaldichter, der Palästinenser Mahmoud Darwish. Der bekannte junge Mann, den ich auch von früher kannte. Der kam auch aus Israel ursprünglich. Und manchmal sucht er ein Wort, sagt auf Arabisch. Und jemand übersetzt und so weiter. Jemand übersetzt auf Englisch, dann jemand auf Hebräisch. Das ist alles so durcheinander. Wir hatten ein wunderbares Gespräch, 2 Stunden lang, mitten in der Schlacht von Beirut. Und am Ende fiel mir ein, dass dieses deutsche Fernsehteam steht draußen. Und gesagt, tun Sie mir bitte einen persönlichen Gefallen, dass das Fernsehteam mir geholfen hat, hierher zu kommen. Ich möchte gerne eine kleine Reportage machen. Ja, natürlich, sofort, man rief sie rein. Und er wurde ein anderer Mensch. Den Arafat im Fernsehen ist ein anderer Mensch als, wirklich ein anderer Mensch als der Arafat im persönlichen Kontakt. Das ist wirklich komisch. Bei Politikern im Allgemeinen kann man sagen, dass Menschen sich im Fernsehen anders benehmen als im persönlichen Gespräch. Aber ich habe noch nie erlebt, so ein extremer Unterschied. Arafat im Fernsehen sieht auch ganz anders aus, als er in Wirklichkeit aussieht. Damals hat man ihm noch nachgesagt, er hätte einen ungepflegten Bart, er rasiert sich nicht 3 Tage lang. Haarwuchs von 3 Tagen, versuchen Sie mal einen Haarwuchs von 3 Tagen zu unterhalten, das ist physisch unmöglich. In Wirklichkeit hatte er damals, auch heute noch weniger, hatte damals so einen Bart, der schon weiß war, grau war, aber doch so schwarze Flecke gehabt hat. Es war ein absolut gepflegter Bart, aber im Fernsehen und in Fotografien sah man ja nur das Schwarze und nicht das Weiße und darum sah er immer so vernachlässigt und ungepflegt aus. Der Mann hat sehr sanfte Augen und war sehr wütend auf mich. Ich habe das natürlich das Gespräch beschrieben in meiner Zeitung. Ich habe gesagt, er hat so Rehaugen. Und wie kann dieser Erzterrorist Rehaugen haben? Hat sie aber. Aber sie wirken anders im Fernsehen. Das ist so groß aufgesperrte Augen. Er sieht irgendwie etwas komisch aus. Er ist kein gutes Medium fürs Fernsehen, gelinde gesagt. Aber im persönlichen Verkehr ist er sehr warm, sehr freundschaftlich. Natürlich muss man dabei bedenken, und das hat alle meine Beziehungen mit Arafat stehen unter diesem Eindruck bis heute. Als ich ihn damals traf, hat keiner geglaubt, dass er lebend aus Beirut herauskommt. Ich auch nicht. Er auch nicht. Und es war so eine Stimmung von Götterdämmerungsstimmung, also in den letzten Tagen meines Lebens. Und das ist eine Art euphorische Stimmung, die sie auch manchmal bei Soldaten haben, die glauben, sie kommen nicht mehr lebend heraus aus einer Situation. Und die Tatsache, dass wir uns damals getroffen haben, in dieser Situation der absoluten Gefahr auf beiden Seiten. Jedes Mal, wenn ich ihn treffe in Gesellschaft, sagt man, das ist der Mann, der mit unter Lebensgefahr mich getroffen hat. Das war dann die dritte Woche des Libanons. Er war ein absoluter Todesgefahr. Ariel Sharon, der damals der Oberkommandeur war, hätte ihn umgebracht, wenn er ihn irgendwie gefasst hätte. Und hunderte von Agenten haben ihn gesucht in Westbeirut. Und wir sprachen, ich habe das aufgenommen auf Tonband und habe es dann Werbeteam veröffentlicht. Wir sprachen über was, wie kann man einen Frieden mit Israel herstellen. Arafat war damals schon vollkommen entschlossen, eine politische Lösung mit Israel herbeizuführen. Lange vor Rabin, 1000 Jahre vor Shimon Peres. Er hat schon 73, als er beschloss, Kontakte mit mir aufzunehmen durch seine Leute, das war schon ein Entschluss, der eine Phase seines Beschlusses mit Israel zu einer politischen Lösung zu kommen. Arafat, wie sich dann herausstellte, hat jahrelang vorher meine Artikel gelesen, denn wir hatten eine arabische Ausgabe und er hat mir das später erzählt, dass er jede Woche in dieser arabischen Ausgabe meine Artikel gelesen hat, als er noch in Jordanien war, in Amman, denn die Zeitungen wurden ja an der Grenze ausgetauscht von den Geheimdiensten. Und er kannte meine Ideen, darum auch dieses seltsame Vertrauen, das er hatte, mich da hineingebracht hat. Es hatte noch zwei Sachen waren passiert, die ich noch was hinzufügen sollte, die irgendwie pikant sind. Erste war, ein Abend vor diesem Treffen, als ich noch gar nicht wusste, dass das Treffen stattfinden wird, war ich in Junia, es war ein christlicher Hafen, und wir waren bei jemand auf der Straße lud uns ein zu einer Feierlichkeit, Geburtstagfeier für ein paar christlichen Maroniten, die mir gesagt haben, ja, ihr Israelis, ihr müsst einmarschieren in Westbeirut und alle umbringen. Ich dachte, es wäre ein Witz, es war aber kein Witz, aber ich sprach ganz ernst. Und dann, als wir am Ende, Mitternacht, als wir uns getrennt haben, sagte ich, gebe dir ein Geschenk. Und dann gab mir so ein großes Paket von Haschisch und legte es mir ins Auto. Okay. Nach dem Gespräch mit Arafat, das deutsche Fernsehteam gab mir sofort eine Kopie der Reportage. Und ich fuhr direkt von Beirut zur israelischen Grenze. Und auf dem Weg höre ich im israelischen Radio, dass drei Minister fordern, mich vor Gericht zu stellen, wegen Hochverrat. Ich habe vergessen zu sagen, Arafat selbst hat ein Kommunikat darüber veröffentlicht. Ich wusste es gar nicht. Ich habe es am Radio gehört, Arafat hat ein Kommunikat veröffentlicht. Yasser Arafat heute den israelischen Journalisten und Friedensaktivisten Uri Avneri empfangen. Das war die Reaktion. Und da dachte ich, vielleicht werde ich verhaftet an der Grenze. Und plötzlich erinnere ich mich, ich habe diesem Auto ein Paket von Haschisch und habe dieses Paket aus dem Fenster herausgeworfen. Einige Leute vergeben mir das bis heute nicht. Aber jedenfalls, es war eine große Anzahl von Journalisten an der Grenze, man hat mich empfangen, man hat auch am selben Abend diese Reportage im israelischen Fernsehen ausgestrahlt. Und dann hat die Regierung offiziell beschlossen, den Generalstaatsanwalt zu übertragen, um zu sehen, ob man mich vor Gericht stellen kann. Und der Generalstaatsanwalt, der ein sehr anständiger Mensch war, später Oberrichter, hat beschlossen, aufgrund seiner juristischen Argumente, dass ich kein Delikt begangen habe, weil ich eben als Gast der israelischen Armee nach Libanon gekommen bin und anderen solchen komischen Sachen. Ein anderer Epilog war, so ein Jahr später sagt meine Sekretärin, da ist jemand, der dich absolut unbedingt persönlich sprechen will. Ich will nicht sagen, warum. Ich sage, okay, lass ihn da rein. Ich habe so immer eine Pistole gehabt im Schreibtisch. Und da kam jemand da rein und mit einer großen Scharfschützengewehrpatrone und stellte ihn vor mir auf den Tisch. Was ist das? Ich war ein Scharfschütze in der Armee. Und vor einem Jahr, als du nach Westbeirut gegangen bist, sah ich dich im Teleskop meines Gewehres, wie du nach Westbeirut gehst. Und ich fragte meinen Offizier, soll ich schießen oder nicht? Der Offizier dachte, nein. Da habe ich die Patrone aufbewahrt, um die dir zu schenken. Ich weiß nicht, ob das ernst war oder nicht, aber jedenfalls fand ich das sehr schön.
Sie hörten Uri Avneri, den israelischen Journalisten und Friedenskämpfer, aufgezeichnet von Georg Beck, Redaktion Hans-Otto Engstfeld.